ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Dieser Junge kann Hits schreiben.
Ein himmlischer Lümmel.
I'm in heaven.
Wenn die Party fade ist irgendwo, oder? Leg Summer of 69 auf, immer noch ein sicherer Floorfiller.
Hast du eine Band? Antwort nein.
Nicht 1, 2, 3, 4, nee, zack, voll rein.
Hit-Feuerwerk. Also das waren 2 Stunden Welthits am Fließband.
Don't call us, we call you. Und damit sind wir bei Reckless.
Ich bin Katharina Heinius. Hallo. Reckless, rücksichtslos geht es heute zu hier im SWR1 Meilensteine Podcast, zumindest was den Albumtitel betrifft. 1984 ist Reckless, das 4. Studioalbum von Bryan Adams, rausgekommen. Bei Erscheinen dieser Meilensteine-Folge also vor 40 Jahren. Um genau zu sein, am 5. November 1984, das war der 25. Geburtstag von Bryan Adams. Wir rechnen kurz im Kopf nach, 25 plus 40... Also 65 wird er dieses Jahr. Wir sagen an dieser Stelle Happy, Happy Birthday, Brian.
Very kind. Thank you very much.
Und vielen Dank für dieses fantastische Album, das auch einen seiner größten Hits enthält. Hier ist Summer of 69. Und auch mit drauf ist der Titelsong zum Film A Night in Heaven, die Monster-Power-Ballade Heaven. Heaven, ein Song, der eigentlich nicht mit auf dieses Album sollte. Bryan Adams hat sich durchgesetzt und auf die Frage seines Managers Where is the Rock ganz lässig geantwortet mit Kids Wanna Rock. Kids wanna rock. Überhaupt, wenn wir uns die Anfänge von so ein paar Songs mal so richtig anhören, dann ist Keith Scott da ganz in seinem Element. Da ist ganz schön Riffarbeit angesagt, prägend für den Bryan Adams Sound zum Beispiel in Long Gone. Oder auch in Somebody. Das Gitarrenriff als Showtreppe, roter Teppich, schwarzer Molltonvorhang, der sich so langsam lüftet für Bryan Adams und Tina Turner. Hier ist das Intro von It's Only Love. Ja, da geht's ganz schön ab auf diesem Album und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Bryan Adams diesen verzerrten Gitarrensound von Keith Scott besonders gerne mochte in der Zeit. Ein bisschen mehr Riff-Picking gibt's dann im zweiten Hit vom Album, Run to You. Wow, auf Reckless sind schon ganz schön ausgecheckte Songs drauf. Das finden übrigens auch Christoph Habich, Oliver Schaar, Kai Wolf, Jürgen Ulrich und Carsten Pohl. Sie alle haben uns eine Mail geschickt an meilensteine@swr.de und Bryan Adams mit Reckless als Meilensteinalbum vorgeschlagen. Vielen Dank an dieser Stelle. Olaf Peters hat noch dazu geschrieben, das Album Reckless von Bryan Adams wird im November 40 Jahre alt. Ich finde schon, dass es ein Meilenstein ist bei der Anzahl von Hits und in Anbetracht der Tatsache, dass hier sein bekanntestes Lied Summer of 69 enthalten ist. Und natürlich auch die Zusammenarbeit mit Tina Turner ist eine Geschichte wert. Mit dem Lied Kids Wanna Rock setzt er hier übrigens ein kräftiges Ausrufezeichen gegen alle, die ihn oft als reinen Balladen-Schmusesänger abtun. Ich empfinde dieses Album als Höhepunkt seines Schaffens, ähnlich wie Highway to Hell von AC/DC. Philipp Schmidt-Thome ergänzt an dieser Stelle noch Bryan Adams' Reckless ist wohl ein zeitloses Album. Der berühmte Sommer 69 ist wohl ein oft missverstandener Text. Er hat angeblich nichts mit der Band zu tun. Da war Bryan Adams erst 9 Jahre alt, sondern wohl eher mit einer gewissen erotischen Stellung. Darf so etwas im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwähnt werden? Ja, darf es und wir werden hier heute noch über viel, viel mehr sprechen, was dieses Album betrifft. Wir klären, was Tina Turner, die Band Journey und vor allem Journey-Drummer Steve Smith mit Reckless zu tun haben. Es geht um die Songwriter-Qualitäten von Bryan Adams, sein Image als Schmusesänger und seine Leidenschaft für harte Gitarrenriffs. Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit zwei ganz lieben Kollegen aus der SWR1 Musikredaktion aus Mainz, Stefan Fahrig. Hallo Stefan. Und aus Stuttgart ist uns heute zugeschaltet Jochen Stöckle. Hallo Jochen.
Hallo ihr zwei. Schön, dass ich dabei sein darf.
Jochen, wenn man dich bei den Kollegen von SWR1 Baden-Württemberg nicht gerade im Radio hört, dann machst du die Bühnen in Baden-Württemberg unsicher mit der Show SWR1 Pop und Poesie. Da geht es vor allem ja auch um Songtexte.
Ja, da ist unser Job natürlich auch unter anderem textliche Missverständnisse aufzuklären. Da sind wir ganz schnell wieder bei Summer of 69 von Bryan Adams. Das ist einer der meist missverstandenen Songs. Schon der erste Satz, da singt Bryan Adams nicht von einem Sextraum, sondern von einer Gitarre. Er singt von einer Six-String und nicht vom Sex-Dream. Das wird aber tatsächlich oft so verstanden. Bryan Adams hat das selber schon mitbekommen und muss jedes Mal lachen, wenn er diesen Song singt. Hat er das immer im Hinterkopf und muss immer aufpassen, dass er nicht wirklich Sextreme singt. Also es geht um eine sechsseitige Gitarre, um das, wo es eigentlich in jedem Song geht bei ihm. Zumindest hört man diese Gitarre sehr deutlich, wie du ja schon illustriert hast vorhin, Katharina.
Jochen, schön, dass du dabei bist mit deiner Expertise. Ich bin gespannt, was du noch so rausgegraben hast aus diesem Album. Reckless ist im November 1984 erschienen. Bryan Adams hat es in Kanada aufgenommen, zu Teilen auch in New York. Ronald Reagan gewinnt 1984 die Präsidentschaftswahl in den USA. Jochen, was war noch so los in der Welt 1984?
Also für mich persönlich beginnt dieses Jahr nicht im Januar, sondern erst so Anfang Februar. Da hat man diesen kleinen Zeichentrickwolf hier im Fernsehen gesehen. Hör mal. Gleich kommt er. Achtung. Da ist völlig klar, um wen es hier geht. Das ist Vučko, der kleine Zeichentrickwolf, das Maskottchen der Olympischen Winterspiele in Sarajevo. Und immer, wenn man diesen Wolf gesehen hat, dann wusste man, gleich kommt wieder Peter Angerer und kämpft im Biathlon um Gold. Am Ende hat es gereicht. Oder es kommt Katharina Witt, das schönste Gesicht des Sozialismus, hat man sie damals genannt. Die hat damals ihr erstes Olympiagold geholt im Eiskunstlauf. Später im Jahr gab es dann die Sommerspiele in Los Angeles. Damals war es ja noch so, Winterspiele und Sommerspiele waren im selben Jahr, der Zwei-Jahres-Rhythmus ist viel später erst eingeführt worden. Politisch, du hast es schon angesprochen, Reagan wird wiedergewählt in den USA. Auch sonst eher konservative Zeiten. In Deutschland ist Helmut Kohl Kanzler. In Großbritannien nach wie vor Margaret Thatcher. Und Helmut Kohl ist auch ein Stichwort, der hat was angestoßen, was uns heute noch beschäftigt, nämlich das Privatfernsehen. Das ging 1984 los mit dem Sender PKS, später hieß er Sat.1, in einem Kellerstudio in Rheinland-Pfalz hat es begonnen, in Ludwigshafen.
Und in den Kinos, da sind ja auch so ein paar Klassiker erschienen 1984, Karate Kid zum Beispiel oder auch Ghostbusters.
Ja, und auch qualitativ hochwertiges Kino. Und natürlich Wim Wenders hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen für seinen Film Paris, Texas. Die deutschen Kinocharts waren aber weit weniger intellektuell. Der meistgesehene Film 1984 war, ihr glaubt es nicht, Police Academy. Tatsächlich. Ein Mega-Hit haben die Deutschen auch gelandet. Einen internationalen Hit, Die unendliche Geschichte nach Michael Ende, kam in die Kinos.
Musikalisch gibt es 1984 eine Besonderheit. In den offiziellen deutschen Singlecharts des Jahres 1984 ist ein Song gleich zweimal vertreten. Zumindest musikalisch. Guardian Angel von Masquerade auf Platz 8. I feel I'm falling in the park, cause I know I've lost my guardian angel. Geschrieben unter anderem von Dravi Deutscher unter Pseudonym. Textlich ist der Song dann nochmal ganz neu bearbeitet worden und dann schließlich im selben Jahr nochmal neu veröffentlicht worden von Nino De Angelo. Mit Jenseits von Eden ist er auf Platz 2 der offiziellen deutschen Jahrescharts 1984 gelandet.
Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden.
So Jochen, was war da sonst noch so los auf dem internationalen Musikmarkt?
Es gab das, was du gerade beschrieben hast, tatsächlich nochmal Platz 1 und Platz 2 vom eigentlich demselben Song, diesmal sogar dieselbe Sprache. Der italienische Sänger Raff hat es zuerst rausgebracht, dann hat Laura Branigan nachgelegt. Self-Control stand auch auf Platz 1 und auf Platz 2 in den deutschen Charts. Den größeren Hit damit hatte allerdings Laura Branigan. Dann schauen wir mal auf die US-Charts. Die waren sehr britisch dominiert damals. Das war wirklich so eine Brit-Invasion so ein bisschen. Yes, Wham, Duran Duran, Culture Club, Phil Collins hatten alle eine Nummer 1 im Jahr 84. Und wie damals üblich war alles sehr männerdominiert. Erstmal gab es nur zwei Frauen auf Platz 1, Denise Williams und Cyndi Lauper. Aber am Ende 84, da wird ein neuer Superstar geboren. Da kam dann Madonna mit Like a Virgin auf die 1.
Stefan, kommen wir endlich zum Album, zu Bryan Adams und Reckless. Es ist sein viertes Studioalbum. Das Album davor war für Bryan Adams auch ein sehr erfolgreiches, Cuts Like a Knife. Straight from the Heart ist da zum Beispiel drauf als Hit. Bryan Adams war da Anfang der 80er ja voll auf Erfolgskurs.
Du hast richtig erwähnt, bei Cuts Like a Knife 83, das wäre so der direkte Beginn vor dem Album Reckless. Aber ich muss ein bisschen zurück, 78 natürlich, weil da passiert vielleicht das Wichtigste im Leben von Bryan Adams. Er lernt nämlich Jim Wellens kennen. In einem, wie es sich gehört, für Musiker in einem Musikinstrumentenladen in Vancouver. Dieser Jim Wellens, der war Musiker, war gerade so auf dem Sprung, er wollte Studiomusiker werden, er wollte Songwriter werden und er fand den 18-jährigen Bryan Adams von Anfang an eigentlich richtig cool. Also die waren wie füreinander gemacht. Er sagte, Bryan strotzt vor Selbstvertrauen. Er hat nicht diese arrogante Weise, aber er hat diese volle Energie, diese Ideen und Wellens beschreibt das Treffen damals mit, ich dachte sofort, wow, dieser Junge kann Hits schreiben.
Ja, das gab es schon ein paar Mal vorher auch in der Musikgeschichte.
Absolut, wo sich so Pärchen gefunden haben. Und in dem Fall waren es Jim Wellens und Bryan Adams. Bryan Adams hat ja vorher schon Musik gemacht. Er hat dann immer mal wieder Demos angeboten in Plattenfirmen, aber die kamen mit ihren Standardfragen. Hast du eine Band? Antwort nein. Hast du einen Manager? Antwort nein. Dann verschwendest du unsere Zeit. Don't call us, we call you. Und dann war es das mit Bryan Adams. Dann kam noch ein Jahr später, 79, da bleibe ich ein bisschen hängen, kam nämlich noch ein weiteres ganz wichtiges Datum, weil die Frage, hast du einen Manager, hat sich dann erübrigt, weil er traf Bruce Allen, der zu dieser Zeit auch für Bachman Turner Overdrive oder Loverboy schon arbeitete. Und der fand Bryan Adams genauso spannend, wie Jim Wellens ihn spannend fand und beschloss, sein Manager zu werden. Das ist sehr interessant nachher, wenn wir noch zur Beziehung Tina Turner kommen. Weil da hat er auch sein Network gehabt, dieser Bruce Allen, und hat da sehr geholfen. Der Durchbruch, Cuts Like a Knife, 1983, du hast es schon erwähnt. Vor allem die Tour danach hat Bryan Adams sehr weitergeholfen. Er hat sich, wie sagt man so schön, den Hintern abgespielt und richtig Meter gemacht. Also da waren das durchaus schon mal 100 Auftritte in 5 Monaten. Und dabei spielt er auch im Vorprogramm von Journey. Auch das eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für ihn. Er hat auch richtig verkauft. Er bekommt sogar die Platin-Schallplatte. Aber kleine Anekdote am Rande. Als er die Auszeichnung bekommt, fragte sein Manager Bruce und ich habe dafür gar kein Geld bekommen. Und Bruce sagte, du wirst auch kein Geld dafür bekommen. Sie haben das ganze Geld genommen. Alles, was du in den letzten 3 Jahren getan hast, haben sie nämlich bezahlt. Und das bezahlst du jetzt. Also ging es nach Hause, Vancouver.
Also die Plattenfirma. Oft für Künstler von der Plattenfirma einen Vorschuss. Und der muss natürlich, der wird über die Plattenverkäufe refinanziert, so nennt man das. Und wenn die Plattenfirma ihren Vorschuss refinanziert
dann
hat, dann ist
wenig,
null. Und dann erst, wenn der Vorschuss refinanziert ist durch die Plattenverkäufe, dann bekommt der Künstler auch entsprechend seinen Anteil, der im Plattenvertrag festgehalten ist, ausgeschüttet.
Es war also wenig übrig, hatte aber gereicht für die Miete und für ein neues Auto. Ein VW-Käfer.
Und ich denke, der Vorschuss war ja dann auch schnell reingeholt, also ist er ja dann
Ruhm.
Auch entlohnt worden.
Er hat ja Ruhm bekommen. Also er bekam die Bekanntheit wuchs auch durch die Tour, die er natürlich mit Journey gemacht hatte und auch seine Tour, die er die ganze Zeit gemacht hat. Zurück in Vancouver, während der Journey-Tour, das muss man auch mal sagen, da wurde ihm klar und er hat darüber geredet, dass er neue Songs braucht, also eine neue Art von Songs. Er wollte diese Stadionhymnen schreiben. Also das war ihm klar. Er war bei Journey, hat ihn auf die Finger geguckt und die haben ja Hit auf Hit auf Hit auf Hit gehabt und alles Stadionhymnen. Und da sagt er, nee, das ist so die Richtung, in die muss ich eigentlich auch schreiben. Also setzen sich Jim Wellens und er ins Kellerstudio von Jim Wellens und fangen an. Erster Song, auch schon erwähnt, war Heaven. War eigentlich gar nicht für ein Album gedacht, sondern war für den Soundtrack von A Night in Heaven. ein Film, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es war ein Riesenflop, aber der Song blieb halt übrig. So, und insofern haben sie den als ersten Song genommen. Sie nehmen auf in Middle Mountain Sound Studios in Vancouver. Sie arbeiten, und das ist die dritte wichtige Begegnung, die Brian Adams hat, sie arbeiten wieder mit dem Produzenten Bob Clearmountain, also einer der ganz großen Produzenten, Bruce Springsteen nur mal zu erwähnen. Alles, was Rang und Namen hat, ist bei Clearmountain schon an die Mikrofone und durchs Studio gelatscht. Also das war auch eine Beziehung, also Management, Wellens, Clearmountain. Das war so ein magisches Dreieck, was Brian Adams da mit sich versammeln konnte, das ihm sehr weitergeholfen hatte. 9 Titel des Albums wurden dann fertiggestellt, und nachdem Adams und Clearmountain sind dann nach New York, von Vancouver nach New York, haben dann ein paar Gesangs-Overdubs gemacht im Powerstation Studios. Und Adams selber war neben seinem Manager, der ihn auffragte, wo ist der Rock. Er war aber auch selbst nicht zufrieden mit dem Ganzen, und Bruce Allen sagte, ja, ich bin auch nicht einverstanden, es ist zu wenig rockig. Ja, also gesagt, getan, sie sind wieder zurück nach Vancouver, haben Songs neu aufgenommen, 2 ganz neu, One Night Love Affair und Summer of 69 und das eben erwähnte Kids Wanna Rock. Das war quasi so ein bisschen.
Das hat er erst geschrieben dann.
Das hat er erst neu geschrieben, das war quasi das Geschenk an seinen Manager, hier, wenn du Rock willst. Im Titel und in der Musik alles, was du brauchst. Ja, und im selben Monat wird das Album auch schon fertig. Und damit sind wir bei Reckless.
Und bei Jochen, bevor wir jetzt tiefer ins Album einsteigen, ganz kurz von dir, warum ist Reckless von Brian Adams für dich ganz persönlich ein Meilenstein?
Naja, hör dir einfach die Songs an, die da drauf sind. Run to You, Heaven, Summer of 69, haben wir alle schon genannt. Alles damals schon große Hits. Aber, und jetzt wird's interessant, nicht unbedingt bei uns in Deutschland. Da ist das Album und auch seine Lieder, würde ich sagen, eher ein Grower. Erst mit der Zeit haben wir hier geschnallt, was das für Wahnsinns-Songs sind. Zum Beispiel reden wir über Summer of 69. Der bekannteste Hit war in Deutschland nur ein Platz 65. Der war nicht mal in den Top 50. Run to You, Somebody haben sich gar nicht erst in den Charts platziert. Und auch das Album selber, Reckless, war nur ein Platz 19. International? Natürlich, sofort ein Erfolg. In den USA jedes Single Top 20, Album auf 1, in Kanada, in seiner Heimat sowieso. Und für uns hier gilt einfach, es ist mit der Zeit ein Meilenstein geworden. Man hat die Platte und die Songs aber nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Wenn die Party fade ist irgendwo, oder? Leg Summer of 69 auf, immer noch ein sicherer Floorfiller. Also, allein deswegen, weil das Ding niemals vergessen wurde. Ein Meilenstein, ganz klar. Und über die Musik, da reden wir gar nicht. Nee, doch, da reden wir drüber, glaube ich jetzt.
Da reden wir ganz intensiv drüber, und ich bin ja eher bei Run to You auf der Tanzfläche.
Siehst du, es ist nicht nur ein Mega-Hit, es sind so viele, ne?
Genau. Ja, es ist wahnsinnig, Jochen, du hast recht. Das ist im Prinzip ein Album, das hat so viele Hits, da haben andere Künstler, kriegen die gerade mal auf ein Greatest Hits-Album. Ja. Das hat er allein auf einem Album drauf. Das
ist, ja, es ist schon krass.
Enorm.
Das erlebt man auch bei seinen Konzerten, aber dazu später mehr. Den Meilensteine-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Wir steigen ein ins Album mit der Rockhymne, mit dem Rock-Klischee, möchte ich sagen. Mit dem Song, der als letztes für dieses Album geschrieben wurde, dafür aber als erstes erschienen ist. Mein Tanzflächen-Opener, hier ist Run to You. Run to You. Es geht um Liebe, es geht um Leidenschaft. Jochen, es geht um Untreue.
Ja, es geht um, es ist eigentlich eine fiese Nummer. Also es ist echt eigentlich ein klassischer Song über Untreue, sind alle Klischees drin. Die eigene Frau wird dargestellt als treu, sie empfindet wahre Liebe und so weiter. Aber es ist dem Erzähler, in dem Fall Brian Adams, halt auch ein bisschen langweilig. Und vor allen Dingen ist sie halt so treuherzig, dass sie ihm alles glaubt, dass es ist auch wahnsinnig einfach, sie zu betrügen, weil die das gar nicht vermutet. Und wenn die Gelegenheit günstig ist, dann geht er halt zu der, naja, sagen wir, zumindest sexuell spannenderen anderen Frau. Das steht alles in diesem Text drin. Der ist echt ziemlich fies, wenn er singt, sie hat ein Herz aus Gold, sie würde mich nie hängen lassen, aber du machst mich halt so richtig an. Deswegen komme ich immer wieder zu dir. Sie liebt mich wirklich, aber es ist so verdammt einfach, mit dir Liebe zu machen. I know her love is true, but it's so damn easy making love to you. Das ist eigentlich, also nett ist es nicht, sagen wir mal so.
Musikalisch wird das Ganze auch untermauert mit starken Riffs. Irgendwie schafft Bryan Adams auch von der Gitarrenarbeit her gleich zu Beginn den Spagat zwischen poppigen Melodien und harten Rockriffs, Stefan.
Obwohl er hier beim Einstieg nicht diese Knaller-Riffs raushaut. Also klar, Keith Scott, du hast ihn schon erwähnt, an der Gitarre ist eine Legende, auch in seiner Band. Der begleitet ihn bis heute.
Wird oft leider geht ein bisschen unter hinter Bryan Adams oft.
Ja, klar. Also für die Leute, die sich mit Bryan Adams beschäftigen, glaube ich nicht, weil er ist einfach der Mann auf der Bühne, der ihn nach vorne treibt, sein Buddy, die immer zusammenhängen, bis heute zusammenhängen, die ganze Sache machen. Er ist ein großartiger Gitarrist, er ist, darf ich Riffklopfer sagen? Nein, darf ich nicht, weil er sie sehr, sehr, sehr klar spielt. Also wir müssen sehen, wir sind in der Zeit so von Bruce Springsteen, wir haben ein bisschen Bob Seger, wir haben Foreigner, aber Journey, wir haben schon große Stadion-Rockbands, die da um Bryan Adams rum in den Charts sind. Auch AC/DC und all sowas ist ja da alles im Umfeld. Und
Aerosmith.
Und Keith Scott ist so ein ganz besonderer. Also er ist sehr klar definiert in seinen Riffs, was auch am Instrument liegt. Der spielt die Fender Stratocaster, die ja so einen sehr klaren, direkten Klang erzeugen kann. Es ist kein so heavy Riffs. Es ist klassische Rockmusik, die er sehr schön performt. Und hier bei Run to You, da ist es halt nicht so der Klopper-Riff, sondern da ist es so ein Gepicke, ja. Und wie bei Heaven muss man sagen, Run to You war eigentlich gar nicht für das Album, sondern Bryan Adams und Jim Williams hatten das eingespielt, geschrieben für die Band Blue Oyster Cult und hatten natürlich gedacht, was können wir denen denn schreiben, und haben sich mal den alten Hit der Band angehört, also den größten Hit, das war Don't Fear the Reaper, und der klingt so. Ja, das war ein schlaues Songwriter-Duo, Valance und Adams. Wenn schon eine Auftragsarbeit, dann haben sie schon gedacht, ja, guck, das war der größte Hit von denen. Warum nicht da dran ansetzen? Und haben dann angefangen zu schreiben. Und ich habe ein kleines Stück gefunden, wie diese Original-Aufnahmesession bei Jim Valance im Keller klang. Können wir uns mal anhören. Das sind die Original-Riffs, wie sie sich daran arbeiten. Hört man noch, wie sie den Stecker ziehen von der Gitarre, dann haben die Stecker wieder in die andere Gitarre gesteckt, um mal klar zu machen, wie nah der am Don't Fear the Reaper Song ist. Hören wir uns jetzt mal nochmal das Intro an von Run to You.
Da ist es.
Ja, das ist, wenn es nicht für sie geschrieben wäre, würde man sagen, astrein kopiert. Aber es war halt für die Band geschrieben. Die haben es nicht genommen, den Song. Sie haben ihn abgelehnt. Und das Schöne war, dass 40 Jahre später ein Originalmitglied, dieses Jahr, genau so war es, ein Originalmitglied mal Jim Valance kontaktiert hat und hat gesagt, Leute, ich habe ja gehört, wir haben da einen Song von euch bekommen vor 40 Jahren. Und ich muss ehrlich sagen, wir als Band durften den nie hören. Der Manager hat diesen Song abgelehnt, ohne dass die Band ihn hören konnte. Das heißt, eigentlich hätte Blue Oyster Cult diesen Monster-Hit als Song gehabt, wenn nicht irgend so ein verkorkster Manager das vorher abgeblockt hätte. Und so haben sie dann später entschieden, ich glaube, es war auch bei Clear Mountain, der da mal gefragt hat, während der Sessions, hast du noch irgendwas? Und dann sagte, ja, wir haben noch hier den Run to You, habe ich noch, aber so im Demo war wohl die Background-Vocals auch nicht so schön und so weiter. Und dann hat Clear Mountain sich, also sein Produzent, das Ding angehört und hat gesagt, wow, das nehmen wir. Und Bryan Adams sagt, ja, und wir haben es genommen in einem Take. Wobei Clear Mountain hinterher sagt, nein, es waren vielleicht doch ein paar Takes mehr.
Und sie haben es sogar als erste Single für dieses Album veröffentlicht. Die 80er haben den Musikkonsum ja auch dramatisch verändert. Bryan Adams hat fürs Radio komponiert und für MTV Videos gedreht.
It was a time where things changed in terms of the way music was reaching people too, because not only was there radio, of course, and suddenly there was this incredible thing called MTV, which really changed everything. And I was one of the first artists on MTV.
MTV war also diese unglaubliche Sache für Bryan Adams, die Musik verändert hat, auch plötzlich sichtbar gemacht hat, Musiker auch sichtbar gemacht hat. Im Video zu Run to You geht es allerdings nicht um eine Frau, zu der sich der Sänger magisch hingezogen fühlt, sondern um eine Gitarre, Jochen.
Ja, das ist, ich nehme mal an, wahrscheinlich der doch etwas prüden Zeit, vor allen Dingen in den USA geschuldet. Es ist ja eine Sache, ob du über Ehebruch und so weiter singst, aber eine andere, das dann auch noch zu zeigen im Video. Also die eine Betrogene und dann die andere, mit der es ins Bett geht, naja, dann doch lieber die Gitarre. Im Clip selber rennt auch nicht er, sondern eine Frau rennt auf ihn zu. Das ist die britische Schauspielerin Lizette Anthony. Und am Ende kommt sie dann bei ihm an. Er steht da und spielt Gitarre. Und in der letzten Einstellung, da nimmt er dann plötzlich die Hände von der Gitarre weg, steht nur so da. Sie gucken sich an. Ist es vielleicht die Versöhnung an der Stelle mit der wahren, doch treuen Liebe? Ist vielleicht an dieser Stelle dann der Betrug beendet mit der Gitarre? Man weiß es nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass er diese Gitarre wieder in die Hand nehmen wird und noch ein paar andere Hits spielen. Denke ich mal so.
Auf jeden Fall, so kennen wir Bryan Adams. Das Musikvideo zu Run to You verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes zu diesem Podcast, am zuverlässigsten zu finden auf swr1.de. Es geht weiter mit der Monster-Power-Ballade von diesem Album, mit dem Titelsong zum Film A Night in Heaven, Here's Heaven. Baby, you're all- Wow, ein Song zum Dahinschmelzen und ein Song, der an keinem Kuschelrockabend zu Hause auf dem Sofa mit dem Liebsten oder der Liebsten fehlen darf. Jochen, im Englischen gibt es ja einen großen Unterschied. Wir verwenden im Deutschen ja einfach den Begriff Himmel, aber die Engländer, Amerikaner, Kanadier differenzieren da zwischen Heaven und Sky.
Naja, es gibt einmal Sky, das ist einfach nur der blaue Himmel über uns. Blue Sky sagen sie auch gerne mal und Heaven ist das Paradies. Das ist natürlich was völlig anderes. Und weil du gerade Kuschelrock gesagt hast, ich habe nachgeguckt, Kuschelrock 12, da ist es drauf. Kuschelrock Ausgabe 12 ist Heaven mit drauf. Es ist der erste Song, den Bryan Adams geschrieben hat für das Album. Und der, wie ihr ja vorher schon gesagt habt, der hätte es ja beinahe nicht auf die Platte geschafft. Er sowohl als auch der Produzent waren dagegen, das da drauf zu packen. Das war wieder, damals gab es ja noch so Albumkonzepte, wo man sich, das muss alles irgendwie zusammenpassen, das muss alles irgendeinen Sinn ergeben, den wir uns jetzt da ausdenken, da passt Heaven nicht drauf. Am Ende ist er, komm, ja, pack mal drauf. Und das war schlau. Es war nämlich eine ganz wichtige Single für das Album. Es war die einzige Nummer 1 Single von dem Album. In den USA, sonst übrigens nirgends auf Nummer 1 gewesen. Das Album ja, aber die Single tatsächlich war die einzige. Und du hast auch erwähnt, war ein Filmsong. Der kam 1983 raus. Der Film hieß A Night in Heaven. In Deutschland lief der Film unter dem vielsagenden Titel, Achtung, Ein himmlischer Lümmel. Ich finde schon relativ interessant, dass 1983 tatsächlich Leute noch das Wort Lümmel unironisch benutzt haben. Das war mir auch nicht klar. Der Film selber ist so eine College-Komödie. In zwei Sätzen. Student bleibt sitzen, fängt dann eine Affäre mit der verheirateten Dozentin an, die ihn hat durchrasseln lassen. Und er wird dann natürlich von dem Ehemann erwischt. Es ist wahnsinnig schlimm, der Film. Ich habe ein bisschen ein paar Kritiken gelesen. Also selbst bei Publikum und bei Kritik bei beiden wirklich solide gefloppt. Hauptdarsteller war übrigens Christopher Atkins, den kennt der ein oder andere vielleicht noch als Lockenkopf aus Die blaue Lagune. Ne? Ah. Erinnerst du dich? Die blaue Lagune, wo diese beiden Kids da stranden mit Brooke Shields, die damals mit 14 nackt durch den Film gelaufen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Hauptdarsteller Christopher Atkins hat für diesen Film, für A Night in Heaven, die goldene Himbeere erhalten als schlechtester Darsteller. Und das ist tatsächlich die einzige Auszeichnung, die dieser Film erhalten hat.
Also halten wir fest, der Film ein Flop. Der Song ein Top-Hit.
Ja, man kann einfach sagen, das Beste an diesem Film ist der Song. Fertig.
Ja, man muss mal sagen, Heaven, er hatte Straight from the Heart auf dem Vorgängeralbum und Bryan Adams ist ein Balladenkönig. Also er hat sich, das, was auch ganz wichtig ist an diesem Album, er hat dadurch eines seiner Merkmale schlechthin Balladen da konstituiert, mit dieser Stimme, die so ein bisschen Rod Stewart erinnert, dieses Knarzige, das sich anscheinend direkt in die Herzen der Frauen singt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass das auf Nummer 1 gegangen ist, weil er danach einfach seine größten Erfolge durch Balladen hatte.
Als Powerballade ist Heaven ja in die Songgeschichtsbücher eingegangen und als Powerballade war sie auch zu Beginn an konzipiert. Bryan Adams und sein kongenialer Songwriter-Partner Jim Vallance haben sich inspirieren lassen. Stefan, du hast schon angesprochen, auch von
Journey.
Journey, genau. Sie waren gemeinsam ja auf Tour und ja, da ist tatsächlich ein Song im Fokus von Journey, nämlich Faithfully.
Übrigens die Originalakkorde von Purple Rain und darum hat Prince auch bei Journey angefragt, ob es ihm was ausmacht, dass er Purple Rain spielt. Und da hat Journey gesagt, nö, kannst du machen.
Unser Prince-Experte Stefan Fahrich, danke.
Was soll ich tun?
Highway run into the midnight sun. Wheels run around, you're on my mind. Restless heart, sleep alone tonight.
Faithfully von Journey, die Vorlage für Heaven von Bryan Adams. Stefan, Bryan Adams kannte die Musik von Journey ja ganz gut. Wir haben es eben schon angesprochen.
Er war mit ihnen auf Tour und hat viel gelernt. Und wie gesagt, er hat damals auch beschlossen, ich muss ein bisschen mehr Songs schreiben wie die Jungs von Journey, weil die machen alles richtig. Wenn man da im Stadion als Vorband spielt und sieht, was da an Massen kommen, dann scheint die Hauptband alles richtig zu machen. Und insofern hat er es ein bisschen als Vorbild genommen für Heaven. Und hat das Ding, das ist die einzige Nummer, die auch in New York übrigens eingespielt wurde. Und das Witzige bei der Sache war, weil sein Stammschlagzeuger, Mickey Curry, der war im Studio damals, hat ihm auch gesagt, pass auf, heute habe ich gar nicht so viel Zeit eigentlich. Also wenn du das jetzt aufnehmen willst, denk bitte dran, ich habe noch einen Termin, ich muss noch mit Hall & Oates spielen. Das finde ich auch sehr stark, wenn man so im Studio ist, hey Mann, eigentlich muss ich mit Hall & Oates spielen, habe ich ein Terminchen. Und das hat irgendwie Bryan Adams dann nicht geschafft, im Zeitlimit zu bleiben. Und deshalb ist Mickey Curry ab zu Hall & Oates. Und Bryan sagte, Mann, die von Journey, das ist ja eine klasse Truppe. Und rief eben den Journey-Drummer Steve Smith an, der zufällig in New York war und sich das hat nicht entgehen lassen, ins Studio kam und schlussendlich Heaven geschlagzeugt hat.
Stefan, du hast schon angesprochen, aufgenommen in New York in den Power Station Studios. Das ist ja das Studio von Nile Rodgers, dem Chic-Gitarristen. Hier in dem Studio hat Nile Rodgers auch gerade kurz vorher mit David Bowie zusammen Let's Dance aufgenommen und einige Jahre zuvor mit Sister Sledge gearbeitet an We Are Family. Beide Alben haben wir auch schon hier im SWR1 Meilensteine Podcast ausführlich besprochen und die sind auch noch zu finden online, überall da, wo es Podcasts gibt natürlich. Und noch jemand hat er da getroffen oder um Rat gefragt, möchte ich sagen, eine andere Produzentenlegende.
Der auch in einem unserer SWR1 Meilensteine, einem Meilenstein von Tom Petty and the Heartbreakers vorkommt.
Genau, Jimmy Iovine.
Ein Italiener, also den Karl Carlton, ich erinnere mich an den Podcast, Karl Carlton als kleinen Italiener beschrieb, der ein Alpha-Männchen wäre.
Ein ausdrucksstarker, oft wild
das ist es auch
umherfuchtelnder
so Entschuldigung,
Produzent.
Das war korrekt.
Genau. Aber zu ihm geht der junge Bryan Adams gerade mal Anfang, Mitte 20, um ihm eben um Rat zu fragen, soll er Heaven, der ja schon zum Hit geworden ist, dieser Song, soll er den mit aufs Album mit draufnehmen oder nicht?
Und er sagt nein. Also Iovine sagt, nee, mach das nicht. Das ist einfach zu nett, das ist zu glatt. Du bist auf der Rockschiene und da solltest du bleiben und hör auf einfach mit diesen Balladen. Aber zum Glück hat Bryan dann quasi seinen Willen durchgebracht und ist auch bei seiner Auffassung geblieben, doch das Ding gehört irgendwie drauf aufs Album und konnte dann auch Herrn Iovine überzeugen und der hat ihn dann auch unterstützt, was den Song angeht.
Den nächsten Song, den hat Jimmy Iovine auch nicht auf dem Album gesehen. Zum Glück ist auch dieser drauf geblieben. Es ist nämlich der Überhit auf diesem Album. Hier ist der Bryan Adams Signature Song, Summer of 69.
Real hard. Jimmy quit. Jody got married.
Was ein Sound. Zeitlos, finde ich irgendwie. Im Sommer 69 war Bryan Adams gerade mal 9 Jahre alt. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Jochen, es geht nicht wirklich um den Sommer 69. Es geht vielmehr um eine Sexstellung, die ganz gern mit den Zahlen 6 und 9 verbildlicht wird. Die 69.
Einfach mal um 90 Grad drehen, die 69. Dann wird auch dem Prüdesten unter uns klar, was es bedeuten soll. Die Frage war vorhin von einem SWR1-Hörer, dürfen wir das in einem öffentlich-rechtlichen Podcast erwähnen? Wir müssen, weil es einfach zur Geschichte dazugehört. Das ist meine Meinung. Es hat ein bisschen gedauert, bis Bryan Adams sich da wirklich erklärt hat, weil die Fragen kamen natürlich schon früher. Wieso singst du vom Sommer 69? Da warst du ein kleiner Steppke, da hattest du keine Band, das kann ja nicht sein. Also 2001 hat er dann in einem Interview mal erzählt, dass mit 69 nicht das Jahr gemeint ist, und er musste es immer wieder erzählen, so wie in dieser Talkshow hier.
I never said 1969. It's a metaphor for a great summer.
Of love?
Wow. Summer of love, exactly. Thank you very much.
The summer of love,
wie
genau.
Ganz schelmisch so.
Ja, yeah.
Summer of love.
Wo er selber, auch genau weiß, ich bin gerade im US-amerikanischen Fernsehen. Ich kann jetzt nicht, ich kann es andeuten.
Nicht sogar Frühstücksfernsehen?
Den Link gibt es dann auch natürlich bei uns.
In den Shownotes.
Es gibt nur eine weibliche Co-Moderatorin und die kriegt ein bisschen Röte ins Gesicht, als die zwei Herren sich da über die wahre Bedeutung unterhalten.
Absolut. Ja, also das mit 69 eine Stellung gemeint ist, das hat er in anderen Interviews tatsächlich auch wirklich deutlich erzählt. Und nicht umsonst heißt es ja im Refrain am Ende, me and my baby in 69. Und wenn er dann dazu sagt, damit ist kein Jahr gemeint, dann ist eigentlich alles klar. Aber weißt du, vielleicht haben wir tatsächlich all die Jahre doch richtig gehört, ja? Und der erste Satz heißt gar nicht my first six string, sondern vielleicht doch my first sex stream. Who knows, ja? Abgesehen davon, eigentlich sollte der Song gar nicht so heißen. Der sollte eigentlich heißen Best Days of My Life.
Hört man ja auch oft.
Ist oft genug drin, allerdings nicht so oft wie in der ersten Fassung. In der ersten Version kommt das 7-mal vor, Best Days of My Life, und die Phrase Summer of 69 nur ein einziges Mal. Und dann haben sie an dem Song gearbeitet und dann hat Summer of 69 auf einmal Best Days in My Life überholt. Und dann haben sie gesagt, komm, wir nennen das Ding dann Summer of 69, wir müssen es aber noch öfter singen, es muss noch öfter rein. Also haben sie geguckt, dass sie diese Phrase so oft wie möglich irgendwo in Lücken in diesen Song reinzwingen. Und anfangs haben sie sich gedacht, boah, das merken die, dass wir das dann noch so reingepfriert, das klingt total künstlich, das funktioniert ja nicht. Aber sagen wir mal so, es hat den Test der Zeit bestanden, oder?
Absolut. Ja. Wenn man den Song bearbeitet, so fürs Radio, man schneidet ja immer so kleine Schnipsel raus und da weiß man nie, was man rausschneiden soll, weil das 69 kommt am Anfang und Best Days of My Life, denkt man, das hat ja mit Summer of 69 nichts zu tun. Also da ist noch was übrig geblieben von dem ganzen Konflikt Originaltitel und...
Ja, schon.
So ging es mir tatsächlich auch eben bei dem, als ich den heute Vormittag den Einspieler für unsere Folge rausschneiden musste, wusste ich auch nicht, soll ich jetzt an den Anfang oder an das Ende gehen, weil dieser Song hat tatsächlich musikalisch auch eine große Entwicklung, textlich wie musikalisch. Stefan, Bryan Adams hat den Song zusammen mit Jim Vallance geschrieben. Nimm uns mal kurz mit, der hat ja mehrere Stufen an Inspirationsquellen und an Sounds, an Riffs, an... Wo starten wir da?
Wir starten bei, und das sind alles Sachen, die auch er mal erwähnt hat in Interviews, wir starten bei Jackson Brown und zwar mit Running on Empty. Der berühmten Zeile 69, I was 21, wo das Jahr herkommen könnte, obwohl im Song, glaube ich, der beginnt mit 64. Jackson Brown singt sich so durch die Jahre. Und eine Inspiration, ja, und Verknüpfung mit dem Alter, und es ist ja dieses Coming out of age Thema eigentlich, ja, der Jugendliche, der erwachsen wird, es geht um Autos,
ganz,
es geht um
das Thema haben wir ja ganz oft
Autos,
in der
Sex, Drive-ins, es ist ja dieses klassische amerikanische Bild, was wir haben von dieser jugendlichen Entwicklung. Und eine andere Quelle, und wo eigentlich, weil wir es ja mit der...
Und wir haben ja auch hier schon die Stimmung auch vom Song, die mit aufgegriffen wird eigentlich.
Ja, finde ich schon.
Ja, finde ich auch. Ja.
Und die zweite Quelle, die Wellens selber nennt, ist ein Song von Bob Seger, der, was den sexuellen Hintergrund eigentlich noch direkter ist. Song heißt Night Moves. Also der Klassiker auch wieder, ne? Backseat, Kornfeld und Frauen und Night Moves, da muss irgendwie heute Nacht muss was laufen und sie wollen die Schlagzeile des Tages schreiben. Also er und sein Mädchen. Sagt man das so? Ja, bei den Songs glaube ich schon sein Mädchen. Heute darf man es eigentlich nicht sagen, aber zu der Zeit war es sein Mädchen. Das waren also so zwei Inspirationsquellen, die er hatte vom Gefühl her. Also was machen wir mit dem Song? Man kann sich da auch durch den ganzen Text durchschlagen und über jede Zeile sinnieren, weil alles hat schon irgendwo einen historischen Hintergrund. Die First Six String in diesem Five-and-Dime-Laden, den Brian Adams beschreibt, wo er auch sagt, er hätte 71 da tatsächlich seine erste Gitarre gekauft. Gegenüber Wellens hat er behauptet, er seine erste Gitarre aus dem Pfandhaus. Also, aber es hat alles irgendwo auch mit seinen persönlichen Erfahrungen zu tun. Auch seine Bandmitglieder, die er langsam verliert, verheiratet, weiß der Himmel, was da. Da gibt's überall auch Gegenstücke, die man da genau untersuchen kann. Was wir heute aber nicht tun, das würde zu weit führen.
Doch, wir schauen gleich textlich nochmal mit Jochen genau hin, was da in Summer of 69 so drinsteckt. Aber ich möchte mit dir, Stefan, noch mal kurz über das Intro sprechen. Ja. Wir erinnern uns kurz mal, so klingt's. Aber das sollte ja eigentlich anders klingen.
Ja, es sollte anders anklingen. Also das ist natürlich ein Intro, da sind wir uns alle einig, das hat sich auf jede musikalische Seele tätowiert. Also das kommt und dann weiß jeder, das ist Brian Adams' Summer of 69. Dabei wollte er eigentlich, hatten sie sich überlegt, wir machen so ein bisschen was wie, da waren sie beide große Fans, sowas wie The Birds oder andere Bands, die kleine Akustik, diese kleinen Rickenbacker-Intros hatten. Und wir hören mal rein, ich habe so eine kleine Collage gemacht. The Birds.
Ja. Mr. Tambourine Man.
Sag ich nicht. Take it to ride, die Beatles. Und Needles and Pins. Das sind diese typischen, sehr glockenartigen Intros. Und so sollte das eigentlich auch bei Summer of 69 klingen. Haben sie dann, ist aber dann der Aufforderung, Where's the Rock? Schlussendlich zum Opfer gefallen. Aber im Mittelteil, geht so vor der Bridge, gibt es so einen Breakdown, wo der Song ein bisschen zusammenbricht. Und da hören wir tatsächlich das Original-Intro, was sie da nochmal reingebaut haben. Hör mal rein. Ding, dang, dong, digge, du, babe, dip, bip. Stellt euch das vor mit demselben Sound, den wir eben gehört haben. Und dann haben wir das Original-Intro, was sie hier noch reingerettet haben.
Schön. Macht den Song aber wirklich fluffiger. Also der braucht an dieser Stelle praktisch einen Moment, wo man mal kurz runtergeht, um dann wieder Power zu geben, oder?
Absolut. Und es ist natürlich, es klingt, hat so einen richtigen Birds-Touch. Ja, Mr. Tambourine, so wird, könnte das auch anfangen, aber dadurch fehlt dann die. Es ist.
Also wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, das ist die schlaueste Idee überhaupt gewesen. Ich finde es gibt kaum einen anderen Song, der so geil anfängt, wo der Drummer einfach mal kurz voll in die Batterie reindrischt und dann geht's los. Das ist so cool, das ist so eine geile Idee. Nicht 1, 2, 3, 4, nein, zack, voll rein.
Und das
super.
Ist ja auch, das war auch der Befehl beim Schlagzeug, wenn man mal über den Drummer reden würde. Haupt-Drummer war Mickey Curry, haben wir schon drüber gesprochen. Und er sollte bei dem Stück so wenig Bass-Drum wie möglich spielen, was auch in der Tat ist. Das Stück besteht fast nur aus Hi-Hat und Snare. Also es ist der Anfang-Impuls bleibt auch im Song. Mhm. Also dieses Eindreschen auf die Snare und dann wird ein bisschen unterstützt durch Bass-Drum. Das hat sich dann weitergezogen. Das war eine sehr, 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 sehr gute Idee, das Intro zu verändern.
Stefan, vielen Dank für diesen tollen musikalischen Einblick, wo was herkommt, inspiriert ist hier in Summer of 69. Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumsprechen. Ticket to Ride hast du schon erwähnt als Beatles-Bezug. Es gibt auch noch einen anderen Beatles-Bezug, ganz konkret im Text. Den möchte ich dir, Stefan, an dieser Stelle aber nicht zumuten. Einige Textzeilen im Song lassen sich ja tatsächlich zurückführen auf große Vorbilder von Brian Adams, eben darunter auch die Beatles, und hinter der Textzeile When you held my hand, I knew that it was now or never. Klar, das ist I want to hold your hand.
Jochen. So, und now or never wäre dann rein theoretisch It's now or never.
Ja, genau. Also, run. Ich hab auch noch einen Beatles-Bezug. Ist es nicht so gewesen, dass die sich über Strawberry Fields auch unterhalten haben? Über diese Coming-of-Age-Geschichte von John Lennon, dass er über seine Kindheit geschrieben hat, dass sie dann überlegt haben, okay, dann gucken wir mal, wie war das in unserer Jugendzeit? Kann man diesen Bogen nicht vielleicht auch
diesen
schlagen?
Diesen Bogen kann man auch
absolut,
schlagen,
ja.
wenn ja, man das...
Ich glaube, das hatten wir am Anfang gesehen, das war das, was die zwei zusammengeschweißt haben. Sie haben sehr, sehr sorgfältig, kann man Recherche sagen, für ihre Songs eine gewisse Recherche betrieben, egal ob es musikalisch war oder ob es die Inspiration für die textlich für die Songs
auch erwähnt. Inhaltlich einfach, genau.
Ja. Das ist, die haben viel so gearbeitet, das habe ich auch gelesen, dass die eben sich erstmal getroffen haben und erstmal die Gitarren gar nicht angefasst haben. Die haben erstmal sich eine Stunde unterhalten. Und dann so langsam mal angefangen, sich Riffs zuzuschmeißen und dann sind die Songs entstanden. Also die sind viel über den Inhalt gegangen, interessanterweise auch.
Das ist ja auch ein, wie ich finde, ein sehr organisches Songwriting, ne? Mhm. Wenn man von dem Inhalt aus denkt und dann die entsprechende Musik, ne?
Ja.
Und auch ein ganz modernes, wenn man dran denkt, wie heute Musik geschrieben wird mit diesen Songwriter-Teams, wo gemeinschaftlich in größeren Gruppen an Inhalten gearbeitet wird. War das dasselbe Prinzip, nur halt ein Zwei-Mann-Prinzip. Heute sind es teilweise, glaube ich, bis 6, 7 Leute, die an einem Song arbeiten.
Sag's, wie es ist, Es sind alle.
Ich kann mich auch noch gut erinnern, Summer of 69 haben wir damals auch in der Schülerband gespielt. Der kam immer gut an und hat auch immer eine Menge Spaß gemacht auf der Bühne. Ebenso wie Somebody. Somebody, ein Song, ein Geschenk für eine ganze Generation an Coverbands. Jochen, ich habe jemanden gesucht zwischen dem Feuer und der Flamme. I've been looking for someone between the fire and the flame, singt Bryan Adams ganz am Anfang des Songs. Wer ist gemeint?
Also sag mal so, ich hoffe mal Bryan Adams, ich hoffe es für ihn mal, dass er seine damals aktuelle Freundin damit gemeint hat. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn nicht, dann war der damals ziemlich zügig wieder solo, sag ich mal. Also so eine 1:1 Liebeserklärung, die schreibst du nicht mal eben so, sondern die schreibst du für jemanden, in den du wirklich derbe verknallt bist und am besten halt ist es der, mit dem du gerade zusammen bist oder die. Also I thought I saw the Madonna when you walked in the room. Ich dachte, ich hätte eine Erscheinung, ich hätte eine Marienerscheinung, als du den Raum betreten hast. Oh, your eyes were like diamonds, Diamantenaugen. Also, ne, ich denke mal, es war die aktuelle Freundin damals.
So wie in Run to You.
Ja,
meinst du?
Ja. So. eben nicht. Eben nicht.
Stefan, musikalisch ist der Song echt total eingängig, straight, simpel möchte ich nicht sagen, weil
doch,
in den einfachsten Sachen steckt die größte Kraft, finde ich. Aber er macht einfach Laune, er ist einfach auch, ja, er ist schön zu spielen.
Also du darfst das bei Bryan Adams, und ich glaube, er nimmt es als Kompliment, wenn du sagst, der Song ist simpel, weil gerade bei diesem Song hat er auch immer mal wieder, wenn er auf den Sound angesprochen wurde, gesagt, das ist genau das, was ich suche. Keep it simple.
And clear. Mit Keith Scott.
Und das ist das, was auch dich sofort in diesen Sound bringt. Also er hat tolle Melodien, er ist klassisch, sehr gutes Songwriting und er hat diesen Sound, wo du nicht lange überlegen musst. Das kannst du nebenher, kannst du mit dem Fuß wippen, du kannst auf dem Konzert Hände klatschen, du kannst mit diesem alles machen, weil es so einfach ist, weil es wie sag mal, ein schöner Pullover ist, den du einfach nur überziehen musst. Es ist einfach gestrickt und es ist sofort begreiflich und das ist das, was Bryan Adams im Songwriting auch ausmacht. Wobei, wenn ich mal kurz nachgreifen kann, gibt es natürlich in diesem Song, Jochen, du bist ja auch der Textpoet, natürlich auch eine Strophe, die ein bisschen irritierend ist. Das ist die, wenn man an der Front ist und sie fallen sieht, dauert es nicht lange, bis man erkennt, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Wo die Leute immer denken, was soll denn das?
Das ist eine 1a Antikriegsaussage.
Ganz genau,
ja,
weil
wenn man mal wirklich drinsteckt, dann fragt man sich echt, was soll das alles? Ja?
Weil Wellens und Adams waren nämlich sehr interessiert an der Geschichte des Ersten Weltkriegs, weil Bryan Adams Großvater, der diente unter anderem im Ersten Weltkrieg und die beiden haben sich immer ausgetauscht und haben in der Tat, und das haben sie offen gesagt, so ohne Zusammenhang, diese Eindrücke oder in dem Fall eine Antikriegsstrophe eingebaut. Aber es überrascht dich natürlich, weil wir haben vorher noch die Diamonds und Johann hat es richtig gesagt, die glühende Liebe und plötzlich, jetzt sind wir plötzlich an der Front, was ist denn da los? Das war so ein kleiner Songwriting-Gag, kann man nicht sagen, aber nee. so eine Marotte. Also die haben das immer mal wieder völlig außerhalb jedes Kontexts solche Zeilen in die Songs eingebaut.
Spannend. Stefan, du hast angesprochen, das Hit-Gefühl bei Bryan Adams, die Konzerte, das Wohlfühlgefühl. Habt ihr Bryan Adams mal live gesehen? Ich durfte es 2019 in Mannheim und ich muss sagen, das war tatsächlich ein Hit-Feuerwerk. Also das waren 2 Stunden Welthits am Fließband.
Ja, ich habe ihn live nie gesehen, außer, glaube ich, im Rockpalast, als er noch relativ früh mal in seiner Karriere war. Aber dafür durfte ich ihn interviewen. Weiß gar nicht, warum habe ich da hinterher kein Konzert gesehen von ihm? Was war denn da? Ich weiß es nicht, was der Anlass war, aber ich durfte ihn interviewen. Und er ist in der Tat genau das, was man auch so von ihm in der Öffentlichkeit sieht. Er ist ein sehr netter, sehr zuvorkommender Mann und Mensch. Er ist schelmisch ein bisschen. Er hat immer so ein kleines Witz, Lächeln, ne? Und hat immer so einen kleinen Witz, der auch so ein bisschen unterschwellig, den er so unterschwellig unterschiebt. Und ein ganz, ganz, ganz toller Mensch, also mit dem man gerne geredet hat und der ganz offen ist und gerne zuhört. Und wie schon Jim Wellens richtig erkannt hatte, als er ihn kennengelernt hat, er hat nicht diese Arroganz, er hat diese Energie, er will etwas tun, aber das tut er nicht, indem er andere Leute übergeht.
Ich finde, er ist ein Ästhet. Also er ist ja auch Fotograf und so und hat auch viel Bildsprache und dieses Konzert, das war unfassbar schön gestaltet, auch was die Bildsprache betrifft und in dieser klare Sound, über den wir auch schon gesprochen haben, den verkörpert er auch auf der Bühne, ja, in seinem Anzug und dann hinten dran ein schönes Kamerabild eher Richtung Publikum und so. Also das muss ich ihm schon lassen, er ist da wirklich auch, es ist einfach schön.
Auch die Tour, wo sie alle in Weiß gespielt haben, ja. Und die Bühnenhintergrund war so schwarz-weiß, also wie auch seine Fotografie. Ja, es ist eine sehr ästhetische Bühnengestaltung, die er hat. Da hat er ein Auge dafür. Ist ja, wie du gesagt hast, auch ein großer Fotograf als zweites Standbein. Und das hat er.
Einen haben wir noch von Reckless. It's Only Love. Was auch sonst. Bryan Adams zusammen mit Tina Turner. Stefan, für It's Only Love gibt's eine musikalische Vorlage.
Ja,
wer hätte das gedacht?
Ja, also wenn wir sie jetzt gleich mal hören, man erkennt nicht 1:1 den Song. Es geht da um das Prinzip. Du hast diese Textzeile und die bei Bryan Adams sagt, it's only love. It's only love. Das ist...
ist nicht schon fast mantraartig?
Ja, es ist mantraartig. Die Vorlage stammt von einem 70er-Jahre-Rocker aus Amerika. Lee Michaels heißt der. Do you know what I mean? Und da hören wir gleich mal das Prinzip, das auch bei It's Only Love vorkommt.
Call and Response.
Ja, das was anderes ist, It's Only Love auch nicht. Da 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 da. Und jetzt kommt wieder, wir singen mit. It's only love. Bam, bam. Bam, bam. Also es ist das, Jim Wellens kannte die Nummer und hat mal in einem Interview gesagt, das war so ein bisschen vom Aufbau her, was mir da vorgespielt hat. Die andere Sache, die ihm da in den Sinn kam, war, dass Keith Scott, der darf ja auf dieser Nummer besonders viel spielen, weil Jim Wellens sagte sich, ach guck mal hier, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, was ein geiler Song. Da darf der ja auch nach jeder Strophe ein kleines Solo spielen.
Darf er sich austoben.
Ja, und das gönne ich Keith Scott auch. Und insofern hören wir da auch viele Gitarren-Solo Stückchen für Stückchen, nach Strophe für Strophe auch so ein Songprinzip, was Jim Wellens da wieder, also dieses Beobachten, wo kann ich mir was hernehmen, was kann ich machen, was kann ich verändern. Eigentlich das klassische Design, also hier Songdesign auch, was Bestehendes nehmen und es verbessern. Das ist das, was Jim Wellens und Bryan Adams einfach in Perfektion konnten.
Tina Turner schreibt so schön in ihrer Autobiografie My Love Story, als ich It's Only Love zum ersten Mal hörte, spürte ich auf Anhieb, dass dieser Song wie für mich gemacht war. Tina Turner, hat ja im Mai 84 gerade ihr Comeback-Album Private Dancer veröffentlicht. Übrigens auch zu diesem Album gibt es schon eine SWR1-Meilenstein-Folge. Sie war gerade zurück mit ihrer eigenen Musik. Bryan Adams war damals ziemlich hartnäckig, um sie als Duettpartnerin zu gewinnen.
Ja, er fand sie großartig erstmal. Natürlich, er hat sie live gesehen. Tina Turner hatte durch ihren großen Erfolg enorme Terminprobleme, muss man ehrlich sagen, weil sie hatte noch so, um ihre Schulden abzubauen von ihrem Album, einfach auch McDonald's Vorstandssitzungen hat sie gespielt, überall, wo sie Geld einsammeln konnte. Sie hatte einen riesenvollen Terminkalender, der plötzlich von ihrem Riesenerfolg überholt wurde. Und Bryan Adams wollte es irgendwie nicht hinnehmen, dass er sie nicht bekommen hatte. Er hat also permanent ihr Tapes zugeschickt und Songs zugeschickt, die ihr aber nicht so zugesagt haben, wo sie dann ja, ist okay, der Junge macht das gut. Und dann kommen wir zu dem Punkt, nämlich Bryans Manager kannte natürlich den Manager von Tina Turner. Das ist immer so ein Zufall. Und insofern war Bryan dann auch mal Backstage bei Tina.
Das ist kein Zufall, das ist Musikbusiness.
Ja, das ist Musikbusiness. Networking. So, und dann hat es geschafft, Bryan Adams auch mal Backstage sie zu treffen. Und da hat er die Gelegenheit genutzt und hat ihr ein Tape in die Hand gedrückt. Und was war auf diesem Tape drauf? Das, was du eben beschrieben hast.
It's Only Love.
It's Only Love, ein Song, den sie sofort mochte. Und in der Tat, am nächsten Tag haben sie es geschafft, den Song aufzunehmen. Weil sie hatte, wie gesagt, den vollen Terminkalender, hatte nur die kurze Zeitspanne, hat es aufgenommen. Und die Art und Weise, wie Tina Turner im Studio arbeitet und auch mit Bryan Adams arbeitete, das hat Bryan Adams mal beschrieben in einem Interview, nicht bei dem Song, sondern beim späteren Song, den er mit ihr aufgenommen hat. Und da hat er beschrieben, wie sie arbeitet, wie er Tina Turner im Studio begegnet ist. Hören wir mal rein.
And she came into the studio and we ran the song down quickly and I started talking to the engineer and I said, okay, we just did this and this. And I looked up and said, Tina, can you... And she left. And I went running down the hall and said, Tina, well, you need to do it again. She goes, no, 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 honey, you got it. And then she won a Grammy for it, I was incredibly happy for her.
So geht das. Also sie kam im Studio vorbei, sie haben den Song gesungen und Bryan redete noch mit den ganzen Aufnahmeleitern. Hey Jungs, drehte sich um und wollte Tina gerade ansprechen. Hey Tina, und sie war weg.
Sie den Song in First Take eingesungen hat. Und das war ihr Ding. Das hat sie auch häufig so praktiziert.
Ja, und er hinterhergerannt und sagt, hey, wir müssen da vielleicht noch was aufnehmen. Und sie sagt dann, nee, das schafft ihr schon, Jungs. Und hat einen Grammy damit gewonnen.
Das war anscheinend bei It's Only Love auch so. Da hat er, als sie gegangen ist, er hat ihr nicht hinterhergerufen. Er hat sich, glaube ich, da noch nicht getraut. Er wollte da gar nicht, er hat einfach nur den Toningenieur gefragt, Alter, haben wir das aufgenommen? Und er sagt, ja, ist drauf. Oh Gott sei Dank. Und er hat gesagt, die Arbeitsweise ist, du denkst, es kommt ein Tornado ins Studio, die kommt da rein, ist komplett drüber und hier und da und dies und jenes geht da rein, Kopfhörer auf, singt die Nummer runter und tschüss. Und es passt. Es passt einfach.
Sie hat Bryan nicht nur mit dem Song geholfen, sondern sie hat ihn ja auch im Vorprogramm ihrer Comeback-Tour gehabt, die ja ein Riesenerfolg war. Und konnte ihm da auch einfach nochmal ein breites Publikum präsentieren, was ihm sehr, sehr, sehr geholfen hat, wo er, glaube ich, heute noch sehr dankbar ist. Wenn Tina nicht gestorben wäre, heute hätten sie sicherlich mehr Zeit füreinander. Damals war das echt nur so ein, endlich haben sie, zack, sie singt und schwupp, ist auch schon wieder weg.
Und über die Jahrzehnte hinweg, Tina Turner und Bryan Adams sind ja dann gute Freunde geworden, was ich besonders schön und auch irgendwie ergreifend finde. Tina Turner hat ja 2013 geheiratet, den deutschen Musikmanager Erwin Bach. Die beiden haben sich Ende der 80er in Köln kennengelernt und waren seitdem auch ein Paar. Bei dieser Hochzeit hat sich Bryan Adams selbst mit seiner Akustikgitarre begleitet und den Song All for Love gespielt, als das Brautpaar, also Tina Turner zusammen mit Erwin Bach, bei der Zeremonie ankam und durch die Gäste nach vorne gelaufen sind. Da hat er das gespielt und Tina Turner hat dazu in ihrer Autobiografie geschrieben, die Ballade All for Love hat mit ihrem Text Let's make it all for one and all for love die Kraft und die Schönheit eines in Noten gefassten Ehegelübdes und ich konnte nicht anders, ich musste am Ende mitsingen.
Ich dachte weinen.
Ja, ach wie schön, aus diesem Song It's Only Love und aus der Hartnäckigkeit von Bryan Adams ist also eine Freundschaft zu Tina Turner entstanden. Stefan, Jochen, was bleibt uns sonst von diesem Album Reckless?
Was bleibt uns sonst, ist ganz schnell zu sagen, Hits, Hits, Hits und warte mal, ich hab's irgendwie aufgeschrieben, Hits. Es ist wirklich so voll von großartiger Musik, die Zeit wirklich sehr, sehr gut überstanden hat. Das kann man einfach so sagen.
Ja, möchte ich nur erzählen, weil ich glaube, dass sie halt durch ihr Songwriting, auch was wir erwähnt haben, mit wie sie mit Riffs gespielt haben, wie sie mit der Rock-Attitude umgegangen sind, einfach auch einen Maßstab gesetzt haben. Sie haben den Stadionrock in so einen Hit-Rock verwandelt.
Auch in Radio-Hit-Rock.
In Radio-Rock verwandelt. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und das hat sie auch, genau das ist auch, was sie bei heute frisch hält. Einfach diese Wandlung des Rocks in dieses radiotaugliche Format. Und natürlich die Balladen, 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 Balladen. Danach musste jede oder kam jede Heavy-Band nur mit einer Ballade ins Radio. Balladen war der Türöffner für alles.
Wir halten fest, eines der Hitalben von Bryan Adams, und ich finde es gar nicht so rücksichtslos, wie der Titel sagt, Reckless.
Den Titel verstehe ich nicht ganz, muss ich ehrlich sagen, warum er Reckless heißt. Aber
der wollte ablenken von den Balladen.
Natürlich.
Genau. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich. Danke Stefan, danke Jochen.
Gerne.
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und
tschüss, bis dann.
Ich habe noch eine kleine Podcast-Hörempfehlung hinten drauf. Falls ihr mal humorvoll dem stressigen Alltag entfliehen wollt, dann hört doch mal rein in die neue Staffel von Knallhart entspannt. Diesmal mit der deutschen Synchronstimme von Hollywood-Star Samuel L. Jackson.
ARD. Hallo. Im folgenden Beitrag hört ihr sexualisierte und aggressive Sprache. Diese kann verstörend wirken oder als unangemessen empfunden werden.
Was? Ist das euer Ernst, ihr Mann? Jetzt auch noch ein Disclaimer? So eine abgefuckte Triggerwarnung? Wollt ihr mich verarschen? Mann,
dabei geht's doch hier eigentlich nur um Entspannung. Ja, ich kann nicht nur die Welt retten. Ich bin auch Entspannungsprofi.
Knallhart entspannt. Mit der deutschen Synchronstimme von Samuel L. Jackson. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.